Viele Christen tragen eine unsichtbare Last mit sich, das Gefühl, Gott ständig etwas beweisen zu müssen. Man kennt die Gebote, kennt auch die eigenen Grenzen, und doch bleibt der innere Druck, mehr leisten zu müssen. Paulus' Brief an die Galater erzählt von dieser Spannung zwischen einem Glauben, der frei macht, und einem System aus Regeln, das wie ein Joch auf den Schultern liegt. Wer seine Worte ernst nimmt, entdeckt eine überraschend klare Linie durch die ganze Bibel. Gott ruft nicht in die Sklaverei religiöser Pflichterfüllung, sondern in eine Freiheit, die im Leben seines Sohnes Jesus Christus verwurzelt ist. Was meint die Bibel mit Freiheit in Christus? Wenn Paulus von unserer Freiheit, die wir in Christus Jesus haben, spricht, hat er nicht zuerst politische Unabhängigkeit oder die Erfüllung persönlicher Wünsche im Blick. Er sieht einen Menschen, der nicht länger von einem religiösen System definiert wird, das ihn ständig antreibt und zugleich verurteilt. In den Gemeinden Galatiens waren heimlich eingedrungene falsche Brüder am Werk, die, wie es heißt, sich eingeschlichen hatten, um unsere Freiheit, die wir in Christus Jesus haben, zu belauern, damit sie uns in Knechtschaft brächten. Das Bild ist scharf, Freiheit wird beobachtet, argwöhnisch kontrolliert, um sie wieder einzufangen. Es ist die Gegenüberstellung zweier Atmosphären, auf der einen Seite Misstrauen, Kontrolle, das dauernde Du musst, auf der anderen Seite ein Raum, in dem ein Mensch vor Gott atmen darf, weil Christus selbst seine Gerechtigkeit, seine Annahme und seine Kraft geworden ist. Was ist diese Freiheit in Christus? Zunächst bedeutet Freiheit in Christus eine Befreiung von Verpflichtungen. Weil wir in Christus frei sind, sind wir dem Gesetz mit seinen Verordnungen, Praktiken und Vorschriften nicht länger verpflichtet. Jeder, der versucht, das Gesetz einzuhalten, macht sich selbst zu einem Schuldner der Verordnungen, Praktiken und Vorschriften des Gesetzes. Wenn du also versuchst, das Gesetz einzuhalten, stellst du dich selbst unter die Sklaverei und dienst dem Gesetz wie ein Sklave. Diese Freiheit ist mehr als ein Freispruch aus einem himmlischen Gerichtsverfahren. Sie ist das Einbezogensein in eine neue Quelle des Lebens. Als das Wort Fleisch wurde und stiftzüttete unter uns, haben Menschen eine Herrlichkeit gesehen, voller Gnade und Wirklichkeit. Kurz darauf heißt es, denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade um Gnade. Freiheit in Christus heißt, nicht mehr aus der eigenen knappen Energie leben zu müssen, sondern aus der Fülle eines anderen, aus der Fülle dessen, der Gnade nicht nur gewährt, sondern selbst Gnade ist. Wer so freigemacht ist, steht nicht unter der Unbarmherzigkeit eigener Vorsätze, sondern unter der sanften Herrschaft eines Herrn, der trägt, was er fordert, und der bleibt, wo wir schwanken. Diese Freiheit berührt auch das innere Klima der Seele. Jesus spricht nicht zufällig gerade zu denen, die sich abmühen und beladen sind, und lädt sie ein, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, und ich werde euch Ruhe geben. Die Last, von der er spricht, ist nicht nur die Bürde äußerer Probleme, sondern auch die unsichtbare Schwere eines Glaubens, der unter Druck steht, immer noch ein Gebet, noch ein Vorsatz, noch eine Vorschrift. In seiner Gegenwart verliert das Ich muss seinen Stachel, an seine Stelle tritt ein Er ist, das die Seele zur Ruhe kommen lässt. Freiheit in Christus ist daher nicht Unverbindlichkeit, sondern die Befreiung von einem religiösen Leistungsdenken, das keine Ruhe kennt. Wenn Paulus sagt, für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Steht nun fest und lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten, dann erinnert er daran, dass diese Freiheit ein Geschenk ist, das bewahrt werden will. Nicht im Sinne angespannter Wachsamkeit, sondern im Sinn eines dankbaren Bewusstseins, ich lebe heute nicht, um mich vor Gott zu beweisen, sondern um aus dem zu schöpfen, was Christus bereits vollbracht hat. In dieser Haltung darf ein Mensch entdecken, wie befreiend es ist, sich nicht mehr um das eigene geistliche Bild zu drehen, sondern auf den zu sehen, der Gnade um Gnade gibt. So wird Freiheit in Christus nicht zu einem Schlagwort, sondern zu einem stillen, tragenden Grund. Der Tag beginnt nicht mit der Frage, ob ich genügen werde, sondern mit der Gewissheit, dass seine Gnade auch heute genügt. Und zwar wegen der heimlich eingedrungenen falschen Brüder, die sich eingeschlichen hatten, um unsere Freiheit, die wir in Christus Jesus haben, zu belauern, damit sie uns in Knechtschaft brächten. Für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Steht nun fest und lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten. Freiheit in Christus bedeutet im Alltag, innerlich von einem Raum ständiger Forderung in einen Raum beständiger Versorgung versetzt zu sein, weg vom misstrauischen Blick auf das eigene Versagen, hin zum vertrauenden Blick auf den, der Gnade in Person ist und dessen Fülle unser Herz Tag für Tag neu tragen will. Warum führt das Gesetz in die Sklaverei? Das Gesetz, das Gott gegeben hat, ist gut, klar und heilig. Gerade darum tut es etwas Unerbittliches, es stellt einen Maßstab auf, der nicht verhandelbar ist. Paulus schreibt, ist denn das Gesetz gegen die Verheißungen Gottes? Das ist ausgeschlossen. Denn wenn ein Gesetz gegeben worden wäre, das lebendig machen könnte, wäre wirklich die Gerechtigkeit aus Gesetz. Das Problem liegt also nicht im Gesetz, sondern in der Erwartung, die der Mensch daran knüpft. Wer vom Gesetz Leben, Kraft und Gerechtigkeit erhofft, verlangt von einem Spiegel, dass er ihn nicht nur zeigt, sondern auch verwandelt. So entsteht ein innerer Konflikt, das Gesetz offenbart, was gut ist, aber es gibt keine innere Energie, diesem Guten zu entsprechen. Sobald wir ein richtiges Verständnis von Freiheit in Christus haben, verstehen wir leicht, was Sklaverei ist, sie ist das Gegenteil von Freiheit. Sklaverei unter dem Gesetz verpflichtet uns dem Gesetz mit seinen Geboten, Verordnungen, Praktiken und Vorschriften. Doch niemand kann die Anforderungen des Gesetzes erfüllen. An dieser Stelle wird das Gesetz zum Joch. Petrus spricht von einem Joch auf den Hals der Jünger, das weder unsere Väter noch wir zu tragen vermochten. Jedes aufrichtige Bemühen, alle Gebote zu halten, stößt irgendwann an diese Erfahrung, der Wille sieht ein, was richtig ist, das Herz bleibt zurück, die Praxis bricht ab. Gerade an den inneren Geboten, etwa dort, wo Begehren und verborgene Wünsche angesprochen werden, zeigt sich, wie tief der Bruch verläuft. Das Gesetz wirkt dann wie ein strenger Aufseher, es fordert ohne Nachlass, vermerkt jedes Versagen, kann aber niemanden heilen. In diesem Sinn gebiert es, wie Paulus im Bild von Hagar sagt, in die Sklaverei hinein, es schafft keine Erben, sondern Menschen, die von einer unerfüllbaren Pflicht gebunden sind. Die Bilder aus Galater 4 sind eindrücklich. Hagar, die Magd, steht für den Berg Sinai, für ein Bündnis, das in die Sklaverei hinein gebiert, Sarah. Die Freie steht für Verheißung und Gnade. Ihr aber, Brüder, seid wie Isaak Kinder der Verheißung, und doch drohten die Galater, sich erneut an die Magd zu binden. In dieser Spannung wird deutlich, wie verführerisch der Rückgriff auf das Gesetz ist, es verspricht Klarheit und Ordnung, aber es verwandelt den Glauben leicht in ein System von Sollvorgaben, in dem der Mensch zum Schuldner wird. Was als Orientierung gedacht ist, wird dann zur Kette. Die Schrift führt aus dieser Enge nicht durch eine Verwässerung des Maßstabs, sondern durch einen anderen Weg. Sie zeigt, dass das Gesetz die Rolle eines Pädagogen hat, der bis zur Tür führt und dort auf Christus weist. Wo erkannt wird, dass niemand durch Gesetz lebendig gemacht werden kann, öffnet sich die Tür zu einem Leben, das aus Gnade getragen ist. In dieser Perspektive verliert das Gesetz seinen Charakter als Joch und gewinnt seinen Platz als Zeuge, es bezeugt die Heiligkeit Gottes, aber es legt den Menschen nicht länger als Sklaven an die Kette, sondern verweist auf den, der allein wirklich frei macht. Wer das vor Augen hat, darf das Gesetz achten, ohne darunter zu leben, und erleben, wie der Druck des Ich muss, der Freiheit des Er hat, weicht. Ist denn das Gesetz gegen die Verheißungen Gottes? Das ist ausgeschlossen. Denn wenn ein Gesetz gegeben worden wäre, das lebendig machen könnte, wäre wirklich die Gerechtigkeit aus Gesetz. Nun denn, was versucht ihr Gott, ein Joch auf den Hals der Jünger zu legen, das weder unsere Väter noch wir zu tragen vermochten? Das Gesetz als Joch zu erkennen, heißt nicht, Gottes Maßstab zu relativieren, sondern zu verstehen, dass kein Versuch der Selbstverbesserung das leisten kann, was nur Christus vermag. Er befreit aus der Logik des ständigen Sollens und öffnet einen Weg, auf dem Gehorsam nicht unter Zwang, sondern im Licht der Verheißung wächst. Wie sieht das Leben der Kinder der Verheißung praktisch aus? Wenn Paulus Christinnen und Christen wie Isaak Kinder der Verheißung nennt, beschreibt er ein Leben, das seinem Ursprung nach nicht in menschlicher Planung liegt. Isaak ist nicht das Ergebnis eines optimierten frommen Projekts, sondern die Frucht eines Wortes Gottes, das zur eigenen Unmöglichkeit gesprochen wurde. So ist auch das Leben eines Menschen in Christus nicht zuerst ein Zeugnis seiner Entschlossenheit, sondern seiner Erwählung und seiner neuen Geburt aus Gottes Zusage. Dieses Leben hat eine Quelle, Christus selbst, der als lebengebender Geist in den Glaubenden wohnt und ihm sein eigenes Leben mitteilt. Paulus fasst das so: Ich bin mit Christus gekreuzigt, und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir, und das Leben, das ich jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben, in dem Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Wie wir schon mehrfach hervorgehoben haben, ist Gnade Gott, der verarbeitet wurde, um unser Genuss zu sein. In einer Stunde und 15 Minuten sagt Paulus, dass Gott ihn durch seine Gnade berufen hat. Das zeigt, dass Gott, als er uns berief, uns durch sich selbst als den berief, der verarbeitet wurde, um unser Genuss zu sein. Christus als der lebengebende Geist teilt uns Leben mit durch den dreieinen Gott, der verarbeitet worden ist, um unser Genuss zu werden. Praktisch bedeutet das, die Mitte verschiebt sich. Nicht mehr das eigene Bemühen, alles richtig zu machen, steht im Zentrum, sondern die Frage, was Christus in mir tun und ausdrücken will. Darum warnt Paulus die Galater: Nachdem ihr im Geist angefangen habt, wollt ihr jetzt im Fleisch vollenden. Kinder der Verheißung beginnen im Geist, und sie bleiben im Geist. Gnade ist hier nicht nur ein freundlicher Hintergrund, sondern eine wirkende Realität. Gott handelt, indem er in uns wirkt, was ihm gefällt, und uns zugleich fähig macht, mit ihm zu gehen. So werden Gebote nicht länger als Fremdkörper erlebt, die von außen Druck machen, sondern als Ausdruck dessen, was der innewohnende Christus in uns hervorbringen will. Kinder der Verheißung sind Erben. Sie stehen nicht in einem Verhältnis des Dienstvertrags zu Gott, sondern in einem Verhältnis der Sohnschaft. Ihr Leben ist geprägt von der Gewissheit, dass ihnen ein Erbe zugesprochen ist, das nicht von ihrer Tagesform abhängt. Die Früchte dieses Lebens, Liebe, Geduld, Bereitschaft zum Dienen, sind keine Trophäen eigener Anstrengung, sondern Spuren eines anderen Lebens in ihnen. Wo diese Perspektive Raum gewinnt, verliert der innere Perfektionismus an Macht. Man lernt, Schwäche nicht zu verbergen, sondern mit ihr zu Christus zu gehen, in dem Wissen, dass gerade dort seine Kraft zur Geltung kommt. So bekommt Freiheit in Christus ein konkretes Gesicht, sie zeigt sich in einer neuen Gelassenheit, die nicht Gleichgültigkeit ist, sondern aus Vertrauen geboren wird. Wer als Kind der Verheißung lebt, nimmt das Leben ernst, ohne sich selbst absolut zu setzen. Er darf erwarten, dass der das gute Werk begonnen hat, es auch vollenden wird, und dass kein Tag vergeht, an dem seine Gnade nicht ausreicht. In diesem Vertrauen kann ein Mensch mutig Schritte gehen, Fehler eingestehen und immer wieder neu beginnen, nicht, weil er sich seiner Stärke sicher ist, sondern weil er weiß, dass der Sohn der Verheißung in ihm lebt und ihn durchträgt. Ihr aber, Brüder, seid wie Isaak Kinder der Verheißung. Diese Wahrheit ermutigt dazu, vor dem Herrn still zu werden und neu zu sehen, wie sein Leben denken, fühlen und handeln von innen her prägt. Herr Jesus Christus, danke für die Freiheit, die du durch dein Kreuz und durch dein Leben in uns geschenkt hast. Du siehst jede verborgene Last, jeden inneren Druck, der aus einem Denken des Müssens und Leistens entstanden ist. Wo wir uns an das Gesetz geklammert und uns selbst in Knechtschaft gebracht haben, lass uns neu erkennen, dass deine Gnade größer ist als unser Versagen und dass dein Geist stärker ist als unsere Schwachheit. Stärke in uns die Gewissheit, dass wir in dir nicht Sklaven, sondern geliebte Söhne und Töchter sind, berufen, deine Ruhe und deine Freude zu genießen. Erneuere unser Herz, damit wir dich nicht aus Angst, sondern aus Vertrauen und Liebe kennenlernen und erfahren, wie deine Freiheit auch unseren Alltag durchdringt. Fülle uns neu mit deinem Geist, damit dein Leben in uns sichtbarer wird als alle eigenen Anstrengungen. Bewahre uns in der Freude an dir und in der Hoffnung, dass du dein gutes Werk in uns vollenden wirst. Amen.